Deutschland gehört. Und Rainer ist bei uns ein Aktiver, der sich auch ganz besonders mit dem Thema der solidarischen Bürgerversicherung befasst hat und deswegen heute Abend auch eine besondere Rolle hat. Ja, zwei Worte zu meiner Person. Ich bin Rolf Lepple, ich arbeite im gewerkschaftlichen Bereich als Berater und Trainer zu Themen Verhandlungsführung und Teamentwicklung von betrieblichen Personalräten und auch per gewerkschaftlichen Gliederungen, verdiene damit mein Geld und bin sowas wie die Frankfurter Rundschau mal spöttisch genannt hat, einer der roten Berater bei der IG Metall. Also ich mache nicht nur IG Metall, sondern aber vornehmlich arbeite ich im Rahmen der IG Metall und deswegen fühle ich mich berufen heute, die Annelie Bultenbach mit uns, Rainer, das Programm zu führen. Jo, dann sage ich ein paar Worte zum Ablauf des Abends. Nach meinen paar Worten zu meiner Person würdest du dann, Annelie, was sagen, woher du kommst und was dich für dieses Thema vielleicht auch nicht nur aus unserer Sicht, sondern aus deiner Sicht möglicherweise qualifiziert. Dann ein paar Worte würdest du sagen, Rainer, zu deiner Person. Ja, und dann wäre auch schon die Annelie dran mit einem ersten Aufschlag, der da hieße, was hat mich, Annelie Bultenbach, jetzt genau bewogen, mich hier den Fragen und der Diskussion im Rahmen von Attac zu stellen zum Thema solidarische Bürgerversicherung. Und dann wäre Rainer nochmal dran, beziehungsweise wäre dann dran, was zu sagen. Du würdest dann sagen, was hat das Thema mit dir zu tun? Und du hast dich ja in dem Rahmen auch schon kundig gemacht. Ja, und dann wiederum Annelie Bultenbach zu unseren, zu den Fragen, die wir im Internet ausgelegt haben und die mit der Einladung verbunden sind. Da würdest du, Annelie, einfach mal so darlegen, wie denn aus Sicht des DGB oder der Einzelgewerkschaften und, was damit alles zusammenhängt, wie aus Sicht des DGB, wie sich der DGB zur solidarischen Bürgerversicherung stellt. Wenn wir das dann haben, dann vermute ich mal, ist die Zeit schon etwas vorangeschritten und dann steigen wir in die Diskussion. Ich darf noch sagen, dass wir den ersten Teil bis hierher, dass wir den auch aufnehmen wollen und dann auch veröffentlichen wollen. Und die Diskussion selbst, wenn dann einzelne von euch sich einklinken hier, diese Diskussion werden wir nicht aufnehmen und die werden wir auch nicht veröffentlichen. Also sozusagen den hochoffiziellen Teil der Statements, der soll vielleicht im geeigneten Rahmen dann attackintern oder auch weiter in weiteren Kreisen zugänglich werden. Denn ihr ahnt es ja, wir haben ja auch ein Interesse, dass das Thema solidarische Bürgerversicherung wieder aufs Tableau kommt. So hört er durchaus Stiefkind-Charakter inzwischen, aber vielleicht kannst du dann auch noch was dazu sagen. Jo, und jetzt bitte, Annelie, sag mal was zu deiner Person.
Ja, danke, Rolf, das mache ich gerne. Zu meiner Person, ich habe bis im vergangenen Jahr, im Mai, im DGB-Bundesvorstand gearbeitet und war dafür die Themen Sozialpolitik, soziale Absicherung verantwortlich, auch für Themen wie Migration, Antirassismuspolitik und Rechtspolitik und einiges mehr. Und bin inzwischen also aus der Funktion raus, aber natürlich nicht aus dem politischen Denken und dem politischen Arbeiten raus. Und ich gebe zu, ihr habt mit der Frage, die ihr heute hier diskutieren wollt, natürlich eins meiner Herzensanliegen getroffen, weil ich glaube, dass, ja, ich denke, dass gerade die Corona-Krise einfach deutlich gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass die großen Sozialversicherungssysteme auch wirklich funktionieren, weil das ist sozusagen das, was zwischen den Menschen und dem Absturz in Armut oder eben in Existenzunsicherheit steht. Und genau deshalb müssen wir, finde ich, darüber reden, wie bekommen wir das hin, dass diese Solidarität in den sozialen Sicherungssystemen auch neu justiert wird, und da eben für die Zukunft vernünftig aufgestellt wird. Und da gehört die Diskussion über die Bürgerversicherung, die in der Tat im Moment nicht gerade so ganz modern ist, da kann ich aber gleich dann nochmal genaueres zu sagen, genauso mit zu wie die Frage darüber, das ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und sollte nicht eben privatisiert werden und über Fresenius oder wen auch immer organisiert werden. Also das ist, sind so Herzensanliegen von mir. Wie kriegen wir das hin, dieses System so solidarisch zu organisieren, dass es eben auch nicht sozusagen, dass die Menschen nicht durch die Roste fallen und das qualitativ gut abgesichert sind und dass die Lasten dafür auch gerecht und gemeinsam verteilt werden. Und ich finde, da muss man einfach die, sagen wir, die Freunde und Freundinnen der Solidarität und der Solidarität in den großen sozialen Sicherungssystemen auch mal zusammenholen und darüber reden, wie sind denn vielleicht die unterschiedlichen Vorstellungen, wo gibt es da unterschiedliche Ansatzpunkte. Und deshalb, als ihr mich eingeladen habt, habe ich dann gerne gesagt, da bin ich dabei und bin einfach gespannt auf das, was wir da genau dann zusammen diskutieren können. Aber ich würde dann im Einzelnen gleich dann zu der Diskussion im DGB nochmal genauer was sagen.
Ja. Vielen Dank. Dann haben wir jetzt schon mal eine Orientierung von dir.
Ach, ich habe gar nicht dazu gesagt, dass ich bei ATAC schon ewig irgendwie Mitglied bin und auch damals, als es den wissenschaftlichen Beirat noch gab, wie auch immer, da auch mit dabei war. Aber das wisst ihr ja alles.
Ja, also das kann man zumindest in Wikipedia schön nachlesen. Ja, danke Annelie soweit. Und jetzt, Rainer, ein paar Worte zu dir. Sag was.
Ja, ich arbeite ja in der ATAC-Regionalgruppe Gütersloh verantwortlich und bin vor anderthalb, zwei Jahren zu unserer Projektgruppe zugestoßen. Wir hatten damals als Ziel gesetzt, das Thema soziale Frage stärker in Forderung zu bringen, weil wir der Ansicht sind, dass das Solidarsystem in Deutschland entsprechend zu stärken ist, weil wir sehen hier das Ganze in Gefahr. Wir sehen eine große Gefahr, dass das Sozialsystem von den politischen Eliten, wirtschaftlichen Eliten angegriffen wird. Also es sind ja schon seit der Regierung Schröder, Fischer, sind ja schon einige Stellschrauben gedreht worden, das ganze System marktwirtschaftlich zu zerstören und die Privatisierung dort einzuziehen. Und ganz interessant war, dass wir ja durchaus in einer Offensive waren vor 10, 15 Jahren mit, also in einer, wir standen in der Öffentlichkeit mit der Forderung solidarische Bürgerversicherung im Gesundheitssystem. Und unsere Überlegung aus unserer Gruppe heraus war jetzt, die solidarische Bürgerversicherung in der Krankenversicherung fordert hier ja deutlich ein Solidarprinzip, was alle Bevölkerungskreise entsprechend betrifft und alle Einkommensarten einbezieht. Und wir sagen dann, das ist der Solidargedanke, der grundsätzlich auf die Sozialversicherungssysteme in Deutschland zu übertragen sind. Und das ist der Ansatz für eine grundlegende Reform, wobei positiv muss man das mal sehen, Neugestaltung oder einen neuen Sozialstaat in Deutschland. Das heißt, ein neuer Sozialstaat, in dem möglichst, der auch demokratisiert ist, in der möglichst viele Menschen dort einbezogen sind und diesen Sozialstaat selbst mitbestimmen. Das heißt, einen demokratisierten neuen Sozialstaat. Und deswegen sagen wir stellen jetzt fest, dass die neue Regierungskoalition plötzlich hingeht und diese Themenstellung gar nicht mehr in den Vordergrund stellt, sondern das Gesundheitssystem so belässt, wie es ist, also so mit den Fallpauschalen, nicht daran denkt, hier entsprechend das Personal auszuweiten und auch nicht hier die Aufhebung zwischen Privat- und gesetzlicher Versorgung voranzutreiben. Das heißt also, das, was bei den Grünen diskutiert wurde und bei der SPD, solidarische Bürgerversicherung in der Krankenversicherung, wird jetzt plötzlich aufgegeben, weil man mit der FDP verhandelt. Darüber hinaus sehe ich dann in den Koalitionspapieren noch weitere neoliberaler Elemente, die können wir nachher nochmal diskutieren. Wir sollten aber jetzt erstmal bei der solidarischen Bürgerversicherung bleiben. Ich oder wir meinen, dass man diese Diskussion wieder aufnehmen sollte und im Zusammenhang einer Gesamtneuorientierung der Sozialversicherungssysteme in Deutschland stellen sollte.
Hey, soweit, Rainer?
Ja.
Ja, Dankeschön. Und in der Tat, das sollten wir, diese Diskussion anregen. Und wenn dieser Abend ein Stück weiter zu führen, ist es hervorragend. Ja, dann wären wir jetzt so weit, dass du, Annelie, einfach nochmal, du hast ja jetzt eigentlich schon das erste Thema abgehandelt in deiner Selbstvorstellung, nämlich was dich gerade hierher treibt in unsere Diskussionsrunde. Und insofern möchte ich jetzt sagen, Ring frei dafür, dass du jetzt mal zu dieser ganzen Fragestellung DGB und Bürgerversicherung einfach mal ein paar grundlegende Einsichten und Bekenntnisse und so weiter aus deiner Sicht bitte darlegst. Los geht's.
Ja, herzlichen Dank, Rolf, und auch danke, lieber Rainer. Ich glaube, dass wir in der Tat eine Diskussion brauchen und anstoßen müssen darüber, wie, was ich vorhin schon sagte, Solidarität hier neu organisiert werden kann. Ich glaube, dass es das eine ist für mich die Frage der Bürgerversicherung im Sinne, wer gehört denn jetzt eigentlich in die Sozialversicherung mit rein und was wird da alles mit einbezogen als sozusagen das Thema, über das wir reden müssen. Die zweite Frage, die direkt damit zusammenhängt, ist ja die Frage, dass wir eben ein gutes öffentliches Netz von qualitativ guter Gesundheitsversorgung eben brauchen, was nicht privatisiert werden darf. Oder wenn ich bei der Rente schaue, wo auch diese Teilprivatisierung von Absicherung, die mit der Riester-Rente passiert ist, wieder sozusagen zurückgenommen werden muss und die gesetzliche Rente gestärkt werden muss. Also das denke ich, sind für mich nochmal zwei Seiten derselben Medaille. Die eine Frage, Bürgerversicherung, wer gehört genau alles damit rein? Und die zweite Frage, dass wir eben ein solidarisches, öffentlich finanziertes System brauchen, im Unterschied zu einem privatisierten System oder Teilprivatisierung der sozialen Sicherungssysteme. Also das, glaube ich, sind die Dinge, über die wir reden müssen, wenn wir einerseits herstellen wollen, ein Netz sozialer Sicherheit, wo niemand durch die Maschen fällt, und auf der anderen Seite eine gerechte Finanzierung und eine gerechte Lastenverteilung. Das gehört an der Stelle zusammen. In der Tat gab es vor 10, 12 Jahren bei der Bürgerversicherung einen ganz anderen Drive hinter der Diskussion. Und das stand es nicht nur in dem Programm, sondern da war das auch mit konkreten Konzepten eher greifbar, gerade beim Gesundheitswesen. Also wir haben da auch als DGB hatten da so eine Reformkommission einberufen, die habe ich dann noch geleitet. Da waren eben alle möglichen, also nicht nur Gewerkschaften drin, sondern auch Sozialverbände, Wohlfahrtsverbände und anderes mehr, und haben da ein konkretes Konzept für die Einführung der Bürgerversicherung erarbeitet und auf den Tisch gelegt. Es ist nur so, dass in der Konkretisierung dieser Vorstellungen hast du dann gemerkt, dass sich ganz unterschiedliche Strömungen sozusagen entwickelt haben. Es war dann bei der Frage, wie geht man um mit den privaten Krankenversicherungen, gab es ja nicht nur dann von den Kollegen, die bei den privaten Krankenversicherungen beschäftigt sind, bei Verdi ein Stück organisierten Gegenwind. Das hat aber die Position ja nicht, also sozusagen nicht weggefegt, aber da hat man dann schon gemerkt, die wollten halt bei der Zusammenführung von privaten und gesetzlicher Krankenversicherung nicht, dass ihre Arbeitsplätze durch die Roste fallen. Das war sozusagen ein Punkt. Ein zweiter Punkt war, dass innerhalb der Ärzteschaft es da natürlich großen Gegenwind gab gegen Konzepte von Bürgerversicherung, die dann hießen, dass eben plötzlich nicht mehr nach den Kriterien privater Krankenversicherung gezahlt wird, also die Gebührenverordnung dann eben, an der viele Ärzte dann doch irgendwie erheblich mehr verdienen als bei der gesetzlichen Krankenversicherung, dann bitte nicht wegfallen sollte oder eben mit der in eins geführt werden sollte mit der Gebührenordnung sozusagen der gesetzlichen Krankenversicherung. Das war so ein Punkt, an dem sich dann viel, sage ich mal, auch ja nicht nur Streit festgemacht hat, sondern wo dann Konzepte plötzlich sich so entwickelt haben, dass dann gesagt worden ist, okay, dann muss die Gebühren, also Karl Lauterbach hat dann dafür plädiert, dass diese Gebührenordnung dann auf der Grundlage der privaten Krankenversicherung sozusagen angeglichen werden sollte. Das wiederum machte aber dann die Bürgerversicherung für die gesetzlichen Krankenversicherungen ziemlich unattraktiv und eben ausgesprochen teuer. Das heißt, an der Stelle gibt es so einen Punkt, der gar nicht in der breiten öffentlichen Diskussion war, aber wo dann plötzlich unter Bürgerversicherung ganz unterschiedliche Dinge verstanden worden sind. Und das Schöne, also diese schöne Überschrift in den Parteikonzepten oder bei den Wahlkämpfen oder den Bundestagswahlen, schon irgendwie mit ganz unterschiedlichem Inhalt jeweils unterlegt war und gefüllt war und damit so Konflikte, die es eigentlich dann gibt in der Weiterentwicklung, wie man sich da genau aufstellt, dann plötzlich nicht mehr so richtig, zwar nicht richtig sichtbar wurden, aber trotzdem dazu geführt haben, dass das Konzept, also dass sozusagen der Schwung, mit dem man da vor 10, 11 Jahren rangegangen ist und das irgendwie gerne umsetzen und durchsetzen wollte, dann sich etwas, sage ich mal, verlaufen hat. Was ich sehr bedauere, was man aber auch nicht, wo man nicht einfach sagen kann mit dem Federstrich, jetzt haben wir aber dann sozusagen wieder einen gemeinsamen Ausgangspunkt, von dem wir aus das angehen, sondern es ist, glaube ich, schwierig. Es gab dann beim DGB die Diskussion über die Frage, was sind denn sozusagen sofort machbare Schritte, zu denen dann gehört zum Beispiel die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze, also nicht die Abschaffung, aber die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze im Gesundheitswesen auf den Level der gesetzlichen Krankenversicherung.
Vielleicht erläutern für die nicht ganz so Kundigen in der Diskussion, was das bedeutet, diese Anhebung.
Ja, es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze, das heißt, es gibt eine Grenze, bis zu der dein Einkommen also sozusagen sozialversicherungspflichtig ist und darüber hinaus wird das dann, also das ist sozusagen die Höchstgrenze dessen, was im Moment eingezahlt wird. Und das liegt bei der gesetzlichen Krankenversicherung um einiges niedriger, ich muss jetzt die Zahlen gerade mal gucken, um einiges niedriger als bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Da wird das Einkommen sozusagen erst später freigestellt. Und wenn man dann sagt, man will die Grenze, bis zu der der Beitrag sozusagen oder das Einkommen mit Beitrag belegt wird, bei der gesetzlichen Krankenversicherung angeben auf das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung, dann wäre das schon mal einiges mehr, was an Geld in die Krankenkasse kommt, was aber dann eben und was eben auch höhere Einkommen dann betrifft. Allerdings wäre das immer noch, hieße das immer noch, dass oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze bei der gesetzlichen Rentenversicherung das Einkommen freigestellt wäre. Das ist immer noch durchaus eine Ungerechtigkeit, die auch immer wieder diskutiert wird, weil das dann einfach heißt, dass nicht prozentual sozusagen immer weiter der Beitrag zur Sozialversicherung erhoben wird, sondern dass es da irgendeine Kappungsgrenze gibt, die letztlich diejenigen mit den hohen Einkommen besser stellt.
Also das, die sie auch schützt vor Beiträgen, die sie dann leisten müssen.
Ja.
Okay, also was dann aber auch den Krankenkassen oder den Rentenkassen dann auch Beiträge verwehrt und Einkünfte verwehrt.
Ja,
also vielleicht auch nochmal diese Unterscheidung, wenn das geklärt ist, was vielleicht auch für Zuhörer, die jetzt nicht so drin sind im Thema, Wir reden ja immer über zwei Bereiche, über die Gesundheitsversorgung und über die Rentenversorgung. Für beide Bereiche sind ja solidarische Bürgerversicherungen angedacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Stimmt das?
Ja, ich würde also die Diskussion, die sich in den Gewerkschaften in den letzten Jahren ergeben hat, ist, oder ich sage mal so, das wird für die unterschiedlichen Zweige der Sozialversicherung auch unterschiedlich diskutiert. Also weil bei der Gesundheitsversorgung wird diskutiert über eine Bürger- und Bürgerinnenversicherung, was heißt, dass eben auch andere Einkommensarten, also nicht nur alle Erwerbstätigen einbezogen werden sollen in diese Versicherungsform, sondern eben auch andere Einkommensarten, zum Beispiel Kapitaleinkünfte. Das gilt für den Bereich der Gesundheitsversorgung, ist da die Forderung der Gewerkschaften. Und im Bereich der Rentenversicherung ist es so, dass wir da gemeinsam auch mit Sozial- und Wohlfahrtsverbänden von einer erwerbstätigen Versicherung sprechen als Orientierung. Das heißt, da sollen alle Erwerbstätigen einbezogen werden. Aber da ginge es dann nicht darum, andere Einkommensarten noch zusätzlich mit einzubeziehen, weil ja zum Beispiel Kapitaleinkünfte auch dann, wenn man in Rente geht, ja weiterfließen. Das heißt, verbeitragt würde für die Rentenversicherung nur das, was eben dann im Alter auch nicht mehr in die Kasse kommt, also in die eigene Kasse kommt sozusagen. Das ist dann hieße das für uns eben, dass alle Erwerbstätigen in die Rentenversicherung sollen, aber eben, und das auch verbeitragt werden soll, aber nicht dann andere Einkommensarten. Deswegen machen wir immer diesen begrifflichen Unterschied mit der erwerbstätigen Versicherung auf der einen Seite und der Bürgerinnen- und Bürgerversicherung auf der anderen Seite. Das heißt nicht, dass keine öffentlichen Mittel bei der Rentenversicherung nötig wären, sondern das heißt in dem Fall, dass da darauf gesetzt wird, dass hier eben auch Steuermittel fließen sollen. Und die Steuern dann nach den gewerkschaftlichen Vorstellungen natürlich auch von denjenigen mit den starken Schultern eingenommen werden und dass da eben entsprechend zum Beispiel, um die Demografie abzufedern, entsprechend mehr Steuermittel in die Rentenversicherung fließen sollen, also sozusagen von der öffentlichen Hand das finanziert werden soll. Also das wäre das bei der Bürgerversicherung. Ich habe jetzt gesagt, das gilt für die Gesundheitsversorgung insgesamt. Das muss man nochmal auseinanderhalten. Das eine ist die für insgesamt die gesetzliche Krankenversicherung beziehungsweise den ganzen Bereich der Krankenversicherung und wo dann eben es auch darum geht, ein Modell zu finden, wo private Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung sozusagen in der Bürgerversicherung in eins gehen. Das war ja das, was ich vorhin mit den Vergütungsverordnungen als ein schwieriges Thema angesprochen habe, wie das genau aussehen soll. Und es gibt einen Bereich der Pflege, da komme ich dann gleich nochmal drauf, wo inzwischen intensiv diskutiert wird, wie man das denn irgendwie vernünftig machen sollte. Und da ist der Vorschlag eine Pflegebürgervollversicherung. Aber das kann ich gleich nochmal erläutern. Ich will vielleicht kurz nochmal was zu der Bürgerversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung sagen. Wir haben bei uns, in den Gewerkschaften ist dann diskutiert worden, wie kann man das überhaupt richtig in Gang kriegen, was sind da erste Schritte, mit denen man eben mehr Leute in so ein Solidarsystem auch integriert und wegkommt von dieser, wie ich finde, blöden Zweiteilung von privaten Krankenversicherungen und gesetzlichen Krankenversicherungen. Weil ich finde, die privaten Krankenversicherungen, die haben keinen Kontraktionszwang, also Fachbegriff, ja. Also die müssen nicht die Versicherten sozusagen versichern, sondern die können sich das aussuchen, ob sie denjenigen oder diesen wollen oder nicht wollen. Und suchen sich dabei gerne die guten Risiken aus, also setzen darauf, dass sie junge, gesunde kriegen, die dann eben auch in der privaten Krankenversicherung ihre Beiträge zahlen und bleiben. Die können also sozusagen sich die Risiken aussuchen und selektieren. Das kann die gesetzliche Krankenversicherung nicht. Deswegen führt es immer auch zu so einer Rosinenpickerei, wo die Privaten dann eben letztlich von im Wettbewerb mit den gesetzlichen auch immer profitieren und dann den Reibach machen, während die anderen, also die gesetzlichen sozusagen die schlechteren Risiken in Anführungszeichen, also die Leute, die einfach kränker sind, älter sind und so weiter, dann aufnehmen müssen und dafür sich sorgen müssen, dass sie entsprechend eine qualitativ gute Versorgung kriegen. Deswegen finde ich diese Zweiteilung, die wir in Deutschland haben, also einfach, ich finde, das ist einfach falsch und ich finde, wir müssen davon auch weg. Aber das geht natürlich alles nicht von heute auf morgen, sondern die Frage ist halt, wie kriegt man das hin, dass man dann nicht plötzlich die private Krankenversicherung auf die Idee kommt, ja, jetzt haben wir einen Haufen Älterer, die lohnen sich für uns eigentlich gar nicht mehr, die sollen dann lieber zurück in die gesetzliche Krankenversicherung. Wir haben so lange die Beiträge kassiert, wie die Leute irgendwie keine besonderen Leistungen brauchten. Und wenn sie die Leistung brauchen, dann kann eigentlich auch die gesetzliche Krankenversicherung sie gerne wieder haben, weil dann wird es uns zu teuer. Und das kann ja nicht der Weg sein, sondern da muss man dann eben Wege finden, wie diese so eine Zusammenführung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung funktionieren kann. Da ist ein ganz wichtiger Teil die Frage, was ist eigentlich mit den Beamten? Und heute ist es so, dass die Beamten und Beamtinnen gar nicht, also die haben im Grunde gar keine Wahl, sondern wenn man ins Referendariat geht, zum Beispiel an der Schule und dann verbeamtet wird, dann dann landet man in der privaten Krankenversicherung und zwar einfach deshalb, weil da der Staat bei der Beihilfe sozusagen einen Anteil an Kosten übernimmt für die Krankenversorgung. Während wenn man sich entscheidet als Beamtin, ich möchte in die gesetzliche Krankenversicherung, ist es heute so, dass die öffentliche Hand davon, also ihren Anteil gar nicht zahlen muss. Das heißt, ich kann dann zwar sagen, ich gehe in die gesetzliche Krankenversicherung, aber zahle dann sozusagen beide Beiträge, den Arbeitnehmer- und den Arbeitgeberbeitrag. Das ist natürlich irre teuer und ist auch irgendwie keine echte Option. Das heißt, es gibt in Hamburg auf der Landesebene, und wir wollen, dass das überall so ist, eine Wahlmöglichkeit für Beamtinnen und Beamte, sich zu entscheiden, also wo dann eben die öffentliche Hand auch ihren Anteil zahlen muss, den Arbeitgeberbeitrag, wenn die Leute sich entscheiden, sie wollen in die gesetzliche Krankenversicherung. Ich glaube, dass das einfach ein ganz wichtiger Schritt wäre, weil da sind ja auch die Kinder mitversichert. Das ist eben in der privaten Krankenversicherung nicht so. Deswegen wird das für viele Beamte dann auch letztlich durchaus teuer und ist auch, also das heißt, es gäbe durchaus Gründe, warum, wenn man Beamten das wirklich freistellt, sie durchaus sich für die gesetzliche Krankenversicherung entscheiden würden. Und wenn der Privaten nicht immer sozusagen neue Leute durch diese Art der Beamtenversorgung zugetrieben würden, wie das heute dann der Fall ist, dann wäre es, glaube ich, so, dass für die ganze Rechnung sich nicht mehr so richtig lohnen würde und weil die ja auf Profit ausgerichtet sind, glaube ich, wäre das schon mal ein wichtiger Schritt, wenn man da eben so eine Wahlmöglichkeit hat. Also das jetzt ein Punkt konkret bei der Frage, wie kommt man da mit der Bürgerversicherung in dem Bereich weiter? Ein zweiter konkreter Punkt wäre halt schon die Anhebung der Beitrags- und Leistungsgrenze auf zumindest das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung bei der Gesundheitsversorgung.
Das sind 8.500 Euro zurzeit.
Danke, ich wollte es
immer nachdenken. Bis oben gedeckelt ist. Wir müssen also jetzt quasi bei einer Veränderung der Gesundheitsversorgung davon ausgehen, dass wir erstmal zwei Systeme nebeneinander haben, die private und die gesetzliche. Und da muss natürlich heißen, dass beide Systeme die gleiche Leistung bieten. Also es kann nicht sein, dass die private Versicherung, wie es heute ist, eine erheblich bessere Leistung ärztlicherseits den Patienten oder den Menschen anbietet als die gesetzliche. Also da muss ein Gleichklang stattfinden und gleichzeitig muss ja auch das Honorarsystem in Richtung der Ärzte, Krankenhäuser auch einheitlich sein. dann haben wir zwei Systeme, die sozusagen das Gleiche bieten. Und dann die freie Entscheidung der Menschen, in welches System gehe ich, dann steht ja alles, ich bleibe in der gesetzlichen. Und das andere System löst sich dann quasi so von dann alleine nur noch, also so sukzessive auf. Ne? Das heißt, das Privatsystem im Zeitverlauf wird es zum Gesetzlichen, in dem immer mehr Leute aus Privat umorientiert werden in das gesetzliche System. Also da müsste so eine Lösung gefunden werden. Ich glaube aber, das ist durchaus machbar. Muss politisch gewollt sein. Ne?
Ja. Ja, das muss politisch gewollt sein und du musst halt durchaus an der Stelle auch den Ärzten was zumuten, die heute ja nach der Gebührenordnung der privaten Krankenversicherung einfach erheblich mehr abrechnen können als bei der gesetzlichen. Aber wenn du jetzt für alle sozusagen in diese Gebührenordnung einsteigst, dann würde das die Kosten, glaube ich, ziemlich durch die Decke treiben. Das heißt, man muss da jetzt dann auch einen Weg finden, in dem das funktionieren kann. Aber ich will nochmal bei der Frage der gleichen Leistungen, Rainer, ansetzen. Wenn ich jetzt nochmal was über die Pflegebürgervollversicherung sage, es ist ein Büsch, also der Begriff geht mir immer,
der ist einfach. Kannst du nochmal sagen, bitte?
Die PflegebürgerInnenvollversicherung.
Hallo, großartig.
Na, der Punkt ist der, also die Frage haben wir uns ja auch gestellt, wie kriegen wir überhaupt wieder Schwung in diese Diskussion über die Bürgerinnenversicherung? Mhm. Weil das ja doch irgendwie sehr in den Hintergrund getreten ist in den letzten Jahren. Und das darf, finde ich, nicht sein. Und bei der Pflege haben wir jetzt eine Situation, wo ihr alle wisst, dass die Eigenanteile so steigen von den Pflegebedürftigen, dass dass ein Drittel davon inzwischen schon auf Sozialhilfe angewiesen ist, weil das also sozusagen mit ihrem Alterseinkommen nicht mehr zusammenpasst. Wir hier auch eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegerinnen und Pfleger brauchen, damit die nicht dann irgendwann verzweifelt, wie sie das heute irgendwie immer tun, auch die Brocken schmeißen. Was man ihnen nicht verübeln kann, was wir uns aber eigentlich alle überhaupt nicht leisten können. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite mehr Geld im System, weil wir auch andere, wir brauchen auch eine andere, also sind wir andere Personalschlüssel, wir brauchen, also und wir brauchen höhere Löhne. Damit wird mehr Geld nötig. Es kann aber nicht sein, dass das dazu führt, dass dann der Eigenanteil für die Betroffenen immer weiter durch die Decke geht. Und diese Sache mit dem Eigenanteil liegt daran, dass die Pflegeversicherung als eine Art Teilkaskoversicherung hier angelegt ist. Wo immer noch selber was obendrauf gelegt werden muss, was aber dann eben so einen Umfang annimmt im Moment, dass die Leute sich das nicht leisten können. Und deswegen war die Forderung von Verdi, und wir haben das dann länger diskutiert, es gibt da auch ein ganz spannendes Gutachten von Professor Rothgang zu, wo gesagt worden ist, okay, wir wollen daraus eine Vollversicherung machen, was nicht heißt, dass die ganzen Kosten von Unterkunft und sonst was da auch mit reinfließen, aber die ganzen medizinischen Kosten der Pflege sollten dann durch die Pflegeversicherung eben auch abgegolten sein. Und dafür muss dann müssen die Kosten in der Pflege dann eben auch anders verteilt werden. Und da ist die Idee, wenn wir so eine Vollversicherung wollen, damit die Eigenanteile der Leute nicht durch die Decke gehen und die Leute dann eben reihenweise weiter in die Sozialhilfe fallen, dann brauchen wir eine Bürgerversicherung, und diese Bürgerversicherung in der Pflege oder Bürgerinnenversicherung in der Pflege, die heißt dann, dass eben hier die private und die gesetzliche Pflege praktisch zusammengeschoben werden. Und in dem Fall, Rainer, ist der Punkt, die haben ein gleiches Leistungsspektrum. Die bieten nichts anderes an. Also auch die private Pflegeversicherung, die hat halt die besseren Risiken, deswegen haben die mehr Geld auf der hohen Kante als die gesetzliche Pflegeversicherung. Aber letztlich ist das Leistungsspektrum kein anderes. Und deshalb ist die Idee, man setzt bei diesem ja insgesamt hoch umstrittenen Bereich der Pflege an, wo aber die qualitativen Verbesserungen einfach unglaublich dringend sind und auch eigentlich jedem ins Gesicht springen, und sagt, da brauchen wir eben eine Bürgerinnenversicherung und da brauchen wir eine Vollversicherung. Und das Gutachten zeigt halt, das ist dann, wenn man das als solche Bürgerinnenversicherung anlegt, mit der privaten Pflegeversicherung sozusagen verzahnt, dann kommst du mit dem Anstieg von Beiträgen in einem geringen Bereich hin. Also es wird nicht ohne gehen, aber du liegst dann, gibt es unterschiedliche Kalkulationen bei irgendwie zwischen 0,25 und 0,5% Beitragssatzsteigerung. Und ansonsten würdest du in der Pflege entweder irre hohe Beiträge haben oder einen sehr hohen Eigenanteil. Deswegen ist das im Moment der Punkt, der auch neu in der gewerkschaftlichen Debatte sozusagen im letzten Jahr nach vorne getrieben worden ist, und wo ich mir von verspreche, wenn man darüber ansetzt, hat man vielleicht eine ganz gute Chance, damit auch öffentlich Unterstützung zu gewinnen und kann von da ausgehend dann auch vielleicht die Bürgerversicherung oder Bürgerinnenversicherung in den anderen Bereichen nochmal diskutieren. Also das vielleicht jetzt einfach nochmal zu den Unterschieden der Diskussion in den verschiedenen Themenbereichen. Ich würde jetzt nochmal drei Sätze zur Rente sagen, wenn euch das recht ist.
Ja, bitte schön. Dann am Schluss nochmal was. Die Bürgerinnenversicherung ist ja schon in der Welt, in Österreich und in der Schweiz und vielleicht noch auch in anderen Ländern so ähnlich. Wie wird denn das innerhalb der Gewerkschaften aufgenommen, wenn dir dazu noch was einfiele?
Ja, aber ich fange erstmal bei der Rente an. Also weil bei der Rente ist also aus gewerkschaftlicher Sicht die Zielsetzung, dass wir perspektivisch alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen wollen. Und die Selbstständigen wäre der erste Schritt aus unserer Sicht. Da gab es ja auch schon mal mehrere Anläufe. Es gab auch in der großen Koalition eine Vereinbarung, in die Richtung solle was passieren. Ist nicht ganz einfach zu beantworten, keine Frage, aber ich finde, das kann nicht sein, weil im Moment viele Selbstständige im Alter wirklich durch die Roste fallen und dann nachher irgendwie gar nichts haben. Und ich finde, da braucht es eine Antwort. Aber das jetzt erstmal zum Einbezug der Gruppen, steht für uns immer die Frage der Selbstständigen da oben an, ist aber nicht, jetzt gebe ich zu, finanziell der ganz große Gewinn. Wir haben ansonsten ist für uns ganz entscheidend, dass wir das System der gesetzlichen Rente stärken. Das hat ja einen heftigen Schlag gekriegt durch die Entscheidung zur Rente 2001. Also durch die Teilprivatisierung, wo dann gesagt worden ist, das Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung kann ruhig absinken, weil privat dann zugespart werden soll, über, sei es die Riester-Rente oder über betriebliche Systeme der Alterssicherung, und eigentlich dann damit diese Lücke, die durch das Absenken des gesetzlichen Rentenniveaus geschaffen worden ist, privat aufgefüllt wird. Das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Also man kann den Löchern in der gesetzlichen Rente auch gar nicht privat hinterher sparen, das klappt nicht. Es gab besonders für die nicht, die einfach finanziell klamm sind und die geringere Einkommen haben, wie sollen die das machen? Also da gibt es, das kann nur über die Solidarität der gesetzlichen Rentenversicherung funktionieren. Und ich glaube, es zeigt sich dann auch bei der Verteilung dessen, wer überhaupt privat vorsorgt, dass gerade die Riester-Rente von der Förderung dazu geführt hat, dass die alle sie mitnehmen als Vorteil, die sie nicht unbedingt brauchen, die eh schon etwas mehr haben und die sie nicht nutzen und nicht nutzen können, die eben wenig haben. Deswegen, weil die das Geld dafür einfach nicht haben. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen die Stärkung der gesetzlichen Rente, wir brauchen eine Stabilisierung des Niveaus und eigentlich brauchen wir auch eine Anhebung des Niveaus. Die 48% immerhin sind ja dann auch von der vergangenen Regierung schon gesetzt worden und werden ja hoffentlich auch weitergehen. Das reicht aber natürlich hinten und vorne noch nicht aus, sondern wir brauchen auch, wenn wir ein vernünftiges Niveau der gesetzlichen Rente haben wollen, brauchen wir auch mehr Steuermittel, die da dann eben reinfließen. Und ich finde, es ist klar, wir brauchen eine Verbreiterung der Sozialversicherung. Das sage ich jetzt auch, dass jede Beschäftigung in den Schutz der Sozialversicherung gehört. Das sage ich zum Beispiel für die Minijobs. Weil das ist, finde ich, ein ganz großes Problem. Wir haben inzwischen ungefähr 7 Millionen Minijobs. Die haben ja auch kein Kurzarbeitergeld gekriegt, die Leute, die so beschäftigt waren, sondern so auf der Straße gestanden. Die haben keinen, also gerade Frauen, 2/3 sind Frauen, die da in diesen Minijobs arbeiten. Das ist eine Rutschbahn in die Altersarmut. Und das ist einer der Punkte, also wo wir sagen, dass diese Beschäftigung muss dringend aus diesem Sonderstatus raus in die soziale Absicherung, also ab dem ersten Euro auch einbezogen werden. Da hat ja die Ampelkoalition jetzt was ganz anderes vor. Die werden ja die Grenze noch mal anheben. Das finde ich, also da ist nicht absehbar, dass sie in diese Richtung gehen. Aber ich glaube, gerade für eine bessere Altersabsicherung für Frauen ist der Einbezug von Minijobs in die gesetzliche Rentenversicherung einfach eine ganz entscheidende Sache und gehört für auch zu der Richtung erwerbstätigen Versicherung, in die wir da gehen wollen, dass diese prekären Beschäftigungsverhältnisse sozial besser abgesichert werden und eben dann auch in der Rentenversicherung fürs Alter damit abgesichert werden.
Also wir brauchen also auf jeden Fall eine drastische Lohnsteigerung, das auf alle Fälle. Die 12 Euro Mindestlohn sind zu wenig. Also jetzt, wenn man sich jetzt anguckt, was kann durch 12 Euro Mindestlohn denn an gesetzlicher Rente erworben werden, dann kommt man nicht auf die Grundsicherung. Dann bleibt man da grundsätzlich drunter, aber hat dann die Grundsicherung. Das ist ja natürlich, das System gesetzliche Rentenversicherung muss natürlich gewährleisten, dass jeder, der dort versichert ist, das sind ja die meisten, auch eine armutsfeste Rente erhält. Also das muss auf jeden Fall gewährleistet sein. Da muss also eine Garantiebasis eingezogen werden. Und verstetigen kann man das, indem man quasi diese Niedriglohnjobs, die vermutlich auch keiner will, die will ja keiner, das ist ja ein Muss, die Leute müssen sich ja irgendwie, die müssen ja irgendwo erwerben, das nach oben hin schrauben. Also entsprechend, man muss auf ein neues Normalarbeitsverhältnis. Das kann natürlich reduzierter sein, flexibler. Und dieses Arbeitsverhältnis muss gewährleisten, dass ich auch eine armutsfeste Rente nachher erreiche. Das darf nicht. Die Entwicklung, die jetzt stattfindet, ist ja, wir produzieren Armutsrenten. Das heißt, 20-30% der künftigen Rentner fallen in die Armut und unter die sogenannte Sozialhilfe. Das kann keine Entwicklung sein, sondern wir müssen eine grundsätzliche Umstellung dieses Systems, des Erwerbssystems realisieren. Und wenn wir da schon den Blick haben, dann müssen wir natürlich verschiedene Erwerbstätigkeiten auch ins Auge nehmen, Sorgearbeit zum Beispiel, Care und so weiter. Das heißt, also, da deutet sich ja eine ganz neue Dimension an von gesellschaftlicher Solidarität, die da aufgebaut werden müsste. Also das muss mal diskutiert werden.
Ja, und dann. Ich glaube, du brauchst ganz dringend wirklich auch eine Aufwertung der sozialen Berufe. Also da finde ich, also gerade bei der Pflegearbeit, bei der Erziehungsarbeit, gerade da ist das absolut dringend nötig, dass die besser bezahlt werden, weil klar, das führt auch dazu, dass das sind ja vielfach Frauen, die diese Arbeiten machen, dass die dann im Alter hinten also nicht genug Rente haben. Das System bei den Minijobs ist deshalb, finde ich, nochmal besonders tückisch, weil es da eben wirklich auch falsche Anreize setzt. Das sieht dann so aus, als wäre es erstmal ganz günstig und nachher im Alter sieht man dann, wie man, dass man dafür die Rechnung präsentiert kriegt. Und sie sieht auch deshalb ganz günstig aus, weil der erste Minijob ja für Ehepaare zum Beispiel steuerfrei gestellt wird. Und das heißt, das ist ein echter Anreiz, wo dann, wenn die Frau eigentlich über den Minijob hinaus zum Beispiel erwerbstätig sein will, wo man sich dann die Gespräche am Küchentisch schon vorstellen kann, ach Schatzi, das lohnt sich doch nicht, kriegen wir nachher weniger rein, als wenn er jetzt in dem Bereich bleibt. Das heißt, da sind einfach die Rahmenbedingungen so, finde ich, irrwitzig gesetzt von den Fehlanreizen her, dass Leute auch in so einer Falle dann immer wieder hängen bleiben. Und da, glaube ich, muss man dran, aber da merke ich übrigens, dass in der Politik es da, also da kriegen alle kalte Füße. Selbst die, die Argumente nachvollziehen können, die haben irgendwie die Kampagnen der Zeitungsverleger noch im Kopf, als einmal versucht worden ist, die Minijobs in die Sozialversicherung zu ziehen. Und die haben, glaube ich, die Befürchtung, dass sie dann, wenn sie da dran gehen, so viel Gegenwind kriegen, dass sie damit schwerlich umgehen können. Also das ist jedenfalls die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ich habe mir, gebe ich zu, darüber irgendwie seit, ich glaube, ich habe letztens mal nachgeguckt, irgendwie 85 oder was, das Maul fusselig geredet. Mir steht es hier, ich finde schon, das ist ein Grund, die Minijobs abzuschaffen, aber das da.
Was war das, Annelie, mit den Zeitungsverlegern? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Es hat mal einen Versuch gegeben, als Rot-Grün angefangen hat, die Minijobs stärker in die Sozialversicherung zu ziehen und Solo-Selbstständige auch stärker in die Sozialversicherung zu ziehen. Das war 98, wenn ich mich recht entsinne, oder Anfang 99, aber jedenfalls hat es da eine richtige Kampagne gegeben darüber, dass diese Minijobs doch eher so das Steuerparadies des kleinen Mannes oder der kleinen Frau sind, dass ansonsten die Zeitungen nicht mehr ausgetragen werden. Und es gab einen unglaublichen Shitstorm, der dann über die damals noch relativ junge rot-grüne Regierung irgendwie weggefegt ist. Und dann war das Ergebnis eine Reform, die voll in die falsche Richtung gegangen ist. Aber das war wirklich, also ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert, aber das war wirklich auch ein Ergebnis davon, dass es schlecht vorbereitet war. Aber das will, glaube ich, keiner nochmal haben. Und dieser Shitstorm, der eben unter anderem auf die Zeitungsverleger zurückgeht, der ist den Leuten sehr, sehr präsent. Also das merkt man dann einfach auch bei den Debatten, bei all denen, die eigentlich wissen, dass diese Minijobs kein Zukunftsmodell sein können.
Okay. Jetzt noch, Annelie, bitte noch ein paar Worte Österreich und Co.
Ja.
Dann kommen wir auch langsam zum Ende, weil wir wollen auch jetzt dann wenigstens noch eine gute halbe Stunde haben für Fragen und Diskussionen.
Ja, also ich fange mal mit Österreich an. Also Österreich ist in vielerlei Beziehung, was also die Rente und die Aus-, also sozusagen die Rentenfrage angeht, durchaus ein Vorbild. Die haben diesen Fehler der Teilprivatisierung, den wir 2001 in Deutschland gemacht haben, schlicht nicht gemacht. Jetzt nicht alles vergleichbar, was die irgendwie an Regelungen haben, zu dem, was wir haben. Und deswegen kann man jetzt auch nicht jede einzelne Regelung da jetzt irgendwie, glaube ich, sich angucken und unterschreiben. Das ist bei Vergleichen immer so ein bisschen schwierig. Aber da ist die Rente deshalb, die gesetzliche Rente, erheblich besser aufgestellt. Und die zweite Sache ist, die haben was in Angriff genommen, in einer sehr langfristigen Umstellung, nämlich die Beamten einzubeziehen, was auch eine sehr wichtige und nötige Frage finde. Aber ich kenne das auch aus der Diskussion in den Gewerkschaften, das ist ein unglaublich empfindlicher Punkt, sowohl bei der Gesundheitsversorgung als auch bei der Rente. Und zwar deshalb, weil die Befürchtung immer ist, dass man dann letztlich, also eine Befürchtung der Beamtengewerkschaften speziell, dass sie dann letztlich irgendwie schlechter dastehen als in der Bürgerversicherung, als also in dieser Beamtenversorgung. Das heißt, man muss immer deutlich dazu sagen, dass man eben nicht eine Verschlechterung ihres Niveaus haben will, sondern dass das dann eben auch heißt, dass das dann gegebenenfalls über Zusatzversorgung auch sichergestellt werden muss und dass es eben eine langfristige, sozusagen ein langfristiges Zusammenführen gibt. Weil wir reden ja, wenn wir über Beamte reden, am wenigsten über den Ministerialrat. Ja. Wir reden noch nicht mal über den Oberstudienrat, sondern wir reden in der Regel über die Polizeibeamtin oder den Polizeibeamten oder eben andere, die auch durchaus die niedrige Einkommen haben und für die eben ein Anreiz in diesem, also in diesem Beamtenmodell ist, dass sie aber dann am Ende mit einer guten Pension sozusagen noch einen Ausgleich haben, beziehungsweise dass sie eben eine gute, vielleicht auch zusätzliche Krankenversicherung haben, die für sie eben ein ganz wichtiger Teil für ihr sozusagen für ihr Leben ist. Und da finde ich, muss man sehr vorsichtig sein, dass das auch so ein Punkt, an dem wir immer im DGB dann schnell auch unterschiedliche Sichtweisen oder Interessen mal aufeinandertreffen. Das ist auch, finde ich, sehr nachvollziehbar. Und man muss an der Stelle immer gucken, dass man das sauber sozusagen kommuniziert, dass man nicht jetzt da sozusagen die, dass man nicht diejenigen, die ansonsten auch als Beamte nicht so klasse ausgestattet sind, dass man denen dann nicht sozusagen ihre Altersversorgung wegnehmen will, sondern dass man eben wenn, dann eben das langfristig zusammenführt. Und Österreich hat da eine Übergangsfrist von 40 Jahren gehabt. Das ist, finde ich, oder hat die noch. Also in solchen Zeiträumen muss man dann, finde ich, da auch denken, weil dann redest du eher über Neubeamte oder die Frage, welche Bereiche müssen eigentlich überhaupt verbeamtet werden und ist alles das, was verbeamtet worden ist, eigentlich klug. Aber gut, das ist dann, also diese... Und
noch zur Krankenversicherung in Österreich, vielleicht noch ein abschließendes Wort, bitte.
Sind da denn alle drin? Nee.
Ja doch, die haben auch, in der Krankenversicherung sind auch Beamte mit drin, wenn ich es richtig weiß.
Ja, also ich sag mal so, bei uns ist die Rentenversicherung immer eher in ihrer Vorbildfunktion irgendwie diskutiert worden. Okay. Beziehungsweise, was man da daraus nehmen kann, als jetzt die Krankenversicherung in Österreich. Ich will noch kurz der Schweiz was sagen. Das ist, ja. Also da ist immer, war immer faszinierend, gerade für die Baugewerkschaft, also in der ich ja auch bin und auch länger gearbeitet habe. Der Punkt, dass da jeder irgendwie prozentual, also ohne Beitragsbemessungsgrenze einzahlt in die Rentenversicherung, aber dann eben der Auszahlungsbetrag gekappt wird. Dass es da eine Höchstgrenze gibt, wo dann eben, also weiß ich nicht, Oetker müsste dann eben sozusagen zigtausende im Monat zahlen, aber hätte dann am Ende auch keine höhere Rente als andere, die den Höchstbetrag einzahlen. Das klingt immer attraktiv, ist aber verfassungsmäßig mehr als umstritten, ob das so funktioniert. Da gibt es eher die These, klappt nicht, sondern was klappen könnte, wäre, dass diejenigen, die oberhalb, also die sozusagen dann mehr einzahlen, aber relativ weniger rauskriegen. Das heißt, dass man sich das vorstellt wie so eine, sagen wir oben, also wie so ein, also so eine oben dann abgeflachte Kurve, wo dann aus jedem zusätzlichen Euro zwar noch ein zusätzlicher Vorteil wird und das könnte das Ganze dann verfassungsgemäß machen, aber eben nicht mehr in demselben Verhältnis wie die Leute, die, sagen wir, bis zu einer Grenze von 2.000, 3.000 Euro irgendwie einzahlen. Also das ist die Diskussion, die aber dann eher gelaufen ist, auch in den Gewerkschaften, wo die Baugewerkschaft dann der Meinung ist, ja, man muss die irgendwie eigentlich alle mit einbeziehen und dann mit so einer abgeflachten Kurve in der Auszahlung. Das machen andere, also andere Gewerkschaften fanden das jetzt nicht so bestechend als Modell. Die sind dann eher auf der Seite von, man muss mehr Steuermittel aus Vermögenssteuer und anderen Steuerarten
einsetzen,
um eben dann dafür zu sorgen, dass die die mehr haben, auch eine größere Verantwortung übernehmen.
Das wäre jetzt.
Ja, bevor wir zu den Fragen kommen, wollte ich noch eine Frage stellen, und zwar eine bewegungspolitische Frage. Du hattest vor 10, 12 Jahren gab es eine Reformkommission für die solidarische Bürgerversicherung im Gesundheitswesen. Ich sehe jetzt mal ganz deutlich, wir brauchen sowas wie Bewegung in der Sozialpolitik. Auf den unterschiedlichen Bereichen der Sozialversicherung braucht man eine dringende Bewegung und eine Verständigung über diesen Prozess. Das heißt also jetzt, ich würde vielleicht nicht die Reformkommission so auflegen wie in der Vergangenheit, sondern eher deutlich Deutscher Gewerkschaftsbund, Einzelgewerkschaften und Sozialverbände mit anderen zusammen verständigen sich über eine Zielsetzung im sozialpolitischen Bereich zur Erneuerung, solidarischen Erneuerung der Sozialversicherungssysteme. Dieser Diskussionsprozess, das muss ja jetzt dringend in den nächsten Jahren, also beginnend im nächsten Jahr angestoßen werden und weiter verfolgt werden, weil wir müssen unbedingt in die Offensive der Veränderung, solidarische Veränderung kommen, weil es wird Gegenwind geben. Das heißt auch von den Unternehmerverbänden und einigen Netzwerken aus den neoliberalen Netzwerken, die greifen ja das Sozialversicherungssystem entsprechend an. Und um dem vorzubeugen, müssen wir in die Offensive kommen. Und das heißt erstmal Verständigung untereinander. Und dieser Verständigungsprozess, stelle ich mal die Frage, wird im DGB oder in Einzelgewerkschaften sowas schon diskutiert? Gibt es schon Ansatzpunkte für Gespräche miteinander, für Aktivitäten, Kampagnen zum Beispiel zur Rente und so weiter. Gibt es sowas?
Und bitte ganz kurz, weil ich jetzt wirklich das Publikum mit reinholen müsste, dann, dass wir auch diese Frage von dir, Rainer, dass wir die auch noch vielleicht dann auch an alle Zuhörer mit reingeben, weil es ist ein wichtiger.
Also bei der Rente gibt es so ein, sagen wir mal, netzwerkgerechte Rente, da sind die Sozialverbände, Wohlfahrtsverbände, der DGB mit drin, die äußern sich auch gemeinsam, stellen sich auch gemeinsam auf mit dem Ziel, die gesetzliche Rente zu stärken. Und da gab es auch immer wieder in den letzten Jahren, Monaten Kampagnen, die darauf eben abgezielt haben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das bei der Rente auch weiter dringend nötig sein wird. Zumal ich nicht weiß, was jetzt im Koalitionsvertrag steht in Sachen irgendwie Aktienrente, privater Bürgerfonds oder wie sich das irgendwie, also was die da genau vorschlagen, was dann eventuell auch mit einer Stärkung der gesetzlichen Rente nicht zusammenpasst. Aber das muss man sich dann genau angucken. Also, und bei dem anderen, glaube ich, wäre ein wichtiger Punkt der Pflegebereich, wo man irgendwie ansetzen kann. Und der zweite wäre, dass man sagt, wir brauchen das in öffentlicher Verantwortung des Gesundheitswesens und nicht eine Privatisierung, also nicht Shareholder Value von Fresenius aus Beitragsmitteln. Also das ist jetzt die Frage, wo sind da die Ansatzpunkte? Also das sind so Sachen, die kann ich mir vorstellen. Aber kommen wir gleich vielleicht nochmal darauf zurück.
Okay. Dann kommt jetzt der Teil, der dann gleich nicht mehr aufgezeichnet wird. Und was mir jetzt aufgefallen ist, Annelie, dass nicht nur die von dir, Rainer, genannte neoliberale Gegenwelle uns droht, sondern dass auch die Bruchlinien innerhalb des DGBs und der verschiedenen Beschäftigtengruppen ja doch auch gewaltig ist, also von Ärzten über Beschäftigte bei privaten Krankenkassen und so ähnlichen mehr. Also da gibt es viele Bruchlinien und Bruchstellen, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir das vorantreiben müssen. Aber jetzt ist Bühne frei für die Fragen und ihr würdet einfach bitte auf der Chatliste mitteilen, dass ihr was fragen